Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Plastiknase abgebrochen, Gewinde ausgenudelt, Lack versaut und das Öl verteilt sich gerade auf dem Boden. Wenn man selbst am Motorrad schraubt, dann kann auch immer einiges schiefgehen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit der heutigen Folge wollen wir euch nicht vom Selbstschrauben warnen, sondern eigentlich ermutigen, damit weiterzumachen, auch wenn mal etwas schiefgelaufen ist. Und im Beichtstuhl sitze ich heute nicht allein, denn auch zwei Kollegen haben sich dazu bereit erklärt, ein paar ihrer Schraubersünden zu beichten. Zum einen unser Motorrad-Chefredakteur Fabian Dresler. Hallo Fabian.
Servus. Moin, grüß dich, Ferdi.
Und PS-Chef und Co-Host Johannes Müller ist natürlich auch dabei. Hi Johannes.
Hallo an alle, hallo an euch. Hi.
Ja, vorab, ich habe das jetzt auch ganz absichtlich schon mal in so eine schambehaftete Ecke gestellt, weil das so mein persönlicher Eindruck ist. Ist das in eurer Wahrnehmung auch so ein Tabuthema, möchte ich schon fast sagen, so wie Stürzen auch?
Also ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also vor allem, wenn man sich beruflich irgendwie mit Motorrädern beschäftigt, hat man ja so den Anspruch, jetzt nicht perfekt zu wirken, aber zumindest in solchen Bereichen fachkundig und gründlich. Und Schraubersünden, wenn man die verbricht, redet man vielleicht lieber nicht drüber. Es ist genauso wie wenn man aus irgendwelchen dummen Gründen auf die Nase fällt. Das versucht man dann auch nicht direkt in die Welt hinauszublasen.
Ja, das ist sehr wahr. Wobei ich mittlerweile so langsam zu dem Schluss gelange, wenn man es schon richtig versemmelt, offensiv damit umzugehen und Schwamm drüber, herzhaft drüber lachen und es beim nächsten Mal besser machen. Aber ja.
Es ist vielleicht wie auch bei allem so, die Souveränität, die man sich erarbeiten muss, mit sowas auch umgehen zu können. Also wenn man das Bedürfnis hat, sich beweisen zu müssen, dann gibt man sowas ungern gerne zu und ab einem gewissen Punkt gelingt es einem dann vielleicht besser, über sowas drüber zu stehen und drüber zu sprechen und drüber zu lachen.
Ja, also ich war auch in der Vorbereitung, also ich habe das Thema ja schon länger mal auf meiner Themenliste stehen und ich war mir da auch unsicher, ja, gerade aus diesen Gründen, weil wir sind halt auch beruflich damit, haben damit zu tun und habe dann natürlich auch den Reflex, oh, sollte man das überhaupt darüber sprechen? Und dann habe ich aber auch gedacht, naja, so dieser Idealfall mit, es geht nie was schief, das ist ja irgendwie dann auch nicht ehrlich und ich finde es eigentlich immer sympathisch, aber Ich will uns jetzt nicht selber loben, bevor wir hier irgendwie ein paar Sachen gebeichtet haben.
Wenn du Schraubersünden sympathisch findest, dann wirst du Johannes und mich heute lieben lernen, glaube ich.
Oh. Ja, da können wir mal schauen, wer hier die größten Dinger. Ich habe.
Jetzt wird's ein Wettbewerb in die andere Richtung. Oh.
Ja, ich habe ein paar Klassiker auf jeden Fall gesammelt. Da können wir bestimmt als Dreiergespann das ein oder andere beitragen. Und wir hatten das Thema ja auch öfters schon in Motorrad, in den Heften. Und da waren es dann bis zu 50 Punkte. Ich glaube, die wollen wir jetzt nicht alle hier aufzählen. Und die wollen wir auch nicht, da können wir auch nicht zu jedem was sagen. Um mal anzufangen, weil das Erste, was mir persönlich einfällt, das hat mit dem Schrauben eigentlich noch gar nicht so direkt was zu tun. Das ist für mich der Faktor, ich habe keine Zeit und ich habe auch keinen Platz. Und im Idealfall oder im schlimmsten Fall hat man beides nicht und macht trotzdem irgendwas am Motorrad. Das ist schon so der erste Fehler, den ich immer noch viel zu oft begehe.
Das sind die besten Voraussetzungen für Scheitern. Keine Zeit und in der Reihenfolge auch noch. Ja. man weiß manchmal nicht, was schlimmer ist. Ich würde sagen, es hat beides das Potenzial, zum absoluten Scheitern zu führen. Absolut. Ich habe gerade letztens wieder was gemacht, wovon ich wusste, das wird zeitlich knapp und ich habe es bitter bereut. Bitter. Kann ich dazu nur sagen.
Da habe ich später auch noch was, ja.
Ja, doch, also das
vielleicht
Zeitdruck ist das Schlimmste. Na, oh, kein Platz ist genauso schlimm.
Ja, vielleicht muss man auch sagen, also alles Schrauberische, egal wie oft man das macht, das dauert ja alles länger, als man denkt.
Oh.
Also egal wie man das plant, man ist eigentlich immer spät dran und wenn man dann noch keine Zeit hat, dann ist es von vornherein zu 100% zum Scheitern verurteilt. Und ja, kein Platz, also weiß nicht, ich habe in der Vergangenheit, man muss sich Platz ja auch so ein bisschen erarbeiten. Man fängt ja sowieso in einer Mini-Garage an, im schlimmsten Fall noch im Fahrradkeller vom Mietshaus, wo noch 20 Fahrräder drinstehen und man macht sich da seine Ecke frei. Also erstmal ist es blöd, weil man dann bei jedem Aufstehen mit dem Rücken an irgendeinem Lenker oder Bremshebel hängen bleibt und sich da den Rücken aufratscht. Und solche Sachen passieren dann ja, wenn man keinen Platz hat beim Schrauben. Und wenn man dann noch keine Zeit hat, ja, das ist alles erlebt.
Kannst du hier irgendwie in mein Skript reinschauen, Fabi?
Nee, wieso?
Ich finde es total geil, weil es sind genau die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Erstens, man braucht länger, als man denkt. Genau diesen Punkt habe ich aufgeschrieben, weil es ist immer so. Und du scheiterst dann nicht am, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Zündkerze ausbauen, sondern du scheiterst vielleicht schon daran, irgendwie mal den Luftfilterkasten abzunehmen.
Ja.
Und eben auch dieses, ja, der Idealzustand ist ja, um es mal so zu skizzieren, du hast stundenlang Zeit, du bist alleine zu Hause, du hast gute Musik dabei, du hast eine gut beleuchtete, eine geheizte Garage mit einer Hebebühne. Kaffee. Und neben dem OP-Tisch hast du auch noch so ein Beistelltischchen, wo du alles schön ordentlich auslegen kannst. Und das Schlimmste ist so, du kauerst auf dem Garagenboden, genau, du stößt ständig ans daneben stehende Fahrrad, Motorrad, was auch immer. Du hast kein gutes Licht und es ist auch noch kalt und irgendwo zwischen diesen beiden Zuständen werden sich wahrscheinlich die meisten befinden dann.
Es gibt ein noch krasseres Szenario, der Laternenschrauber. Wollen wir nicht vergessen. Es gibt auch, ja, manche haben gar keine Garage, das gibt's, und du musst wirklich deinen Ölwechsel unter der Laterne auf der Straße machen. Ne? So ist wahrscheinlich seltenheitswert, aber wenn ihr zu denen gehört, schreibt uns gerne. Also, weil das Respekt und Hut ab, also da, denn da musst du ja fertig werden, ja.
Stimmt, da musst du fertig werden. Und ich hätte da, ehrlich gesagt, ich hätte da heutzutage auch Angst, dass das Ordnungsamt dann neben mir steht und fragt, ob ich da jetzt einen Öltropfen irgendwie verschüttet habe und es dann noch Ärger gibt. Also allein deswegen hätte ich schon Angst davor, ja.
Ja, in der Stadt höchstwahrscheinlich, Tatsache. Aber ja, das gibt's ja auch noch, ne?
Das ist auch noch ein Punkt, den hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, aber es fällt mir gerade ein. Ich hatte früher auch das, dass ich eine Garage hatte, die war, oder eine Werkstatt, die war theoretisch schon fußläufig erreichbar, aber eigentlich schon zu weit. Und das war dann immer das Ding, du fährst mit dem Motorrad hin, willst was machen und wie du sagst, es muss fertig werden, weil sonst kommst du nicht nach Hause oder musst dich abholen lassen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn das Motorrad in der eigenen Garage steht, hey, wenn es dann nicht klappt, wenn du schon merkst, es geht schief, hey, dann lässt es stehen und machst in ein paar Tagen weiter. Also das nimmt auch schon mal ganz, ganz viel Druck raus vielleicht.
Ja, das macht natürlich das nächste Problem dann auf, weil wenn man es stehen lassen kann, dann macht man es auch. Ne? Das ist also
eigentlich wollen wir ja beichten so ein bisschen und soll ja auch so die schlimmsten Geschichten rauskommen, aber ich versuche das schon direkt wieder so in analytische Kategorien zu packen. Also du kannst dieses Thema Schraubersünden nicht denken, ohne die räumlichen Bedingungen, die du hast, und dann auch ohne die Frage, also zu welchem Zweck. Als Fabi eben schon erzählt hat, oh, muss schnell gehen, dachte ich direkt an dieses Szenario Trackday-Wochenende. Du musst noch schnell irgendwas fertig machen. Der Zeitpunkt ist sehr gesetzt und du musst sehr weit in aller Regel fahren, du musst packen und das Ding muss funktionieren. Und das andere Szenario ist, du restaurierst in aller Gemütlichkeit dein Drittmotorrad und wenn das nächstes Jahr erst fertig wird und nicht schon dieses, ist auch in Ordnung. Ja? Also das schafft schon gleich ganz andere Voraussetzungen. So.
Ja. Also ich würde auch sagen, das ist zumindest ein Punkt, der bei allem, was bei mir so schief gegangen ist, der da eigentlich immer irgendwie mit dabei war. Also da werden wir nachher noch ein bisschen das Thema streifen. Weil, ja, oder der nächste Punkt geht eigentlich, der greift da schon mit über. Das ist so dieses Thema Motorrad richtig hinstellen, habe ich mir notiert. Also allein schon so Sachen wie Gang einlegen, wenn da halt, wenn es auf dem Seitenständer steht und du versuchst mal die Achsmutter zu lösen oder so Geschichten. Also mir ist jetzt noch nicht passiert, aber dass das Motorrad halt dann auch schon mal vom Ständer fliegt oder sowas, weil es nach vorne rollt,
Darf ich kurz, ich muss da kurz einhaken, dieses Zeitdruckthema ist so präsent bei mir und ich habe es eigentlich gar nicht als Schraubersünde quasi verortet, aber jetzt, wo es angerissen wurde, muss ich es kurz loswerden, weil es hat mich so krass zerwühlt. Also, ich wollte das Tubeless-System an meiner Enduro installieren. Tubeless, das ist nicht Tubeless, sondern Tubeless ist ein amerikanisches Produkt, das dichtet die Enduro-Felge nach innen ab mit einem zweiten Hochdruckschlauch, sodass du den Reifen ohne den eigentlichen Schlauch mit 0 Bar fahren kannst. Und er wird gehalten von diesem Tubeless-System. Dazu musst du extra Loch in die Felge bohren. Und das ist so ein bisschen, ist fortgeschritten, sage ich mal. Das wollte ich machen, samstags vor meinem ersten Enduro-Rennen sonntags. Sorry, ich monopolisiere das jetzt, aber das war wirklich, das hat mich schwer aufgewühlt. Und so gesehen ist es auch eine Schraubersünde. Also ich fange das an zu installieren, baue die Felgen aus, bohre die Löcher, friemel den Schlauch da rein, alles gut, ist ein bisschen frimmelig, aber okay. Hinterrad, halbe Stunde. Und ich denke so, oh cool, das hast du jetzt super geschafft, hast das alles schon sauber reingehebelt und so, zu Hause, ohne, also nicht zu Hause in der Werkstatt, sondern zu Hause, wo die Enduro steht, wo eigentlich nichts da ist, groß. Hat geklappt, kein Problem. Und dann denke ich, ja, dann macht sie jetzt auch das Vorderrad, so ermutigt, ja. Nur mit Montierhebeln und auch ohne Montierbock oder so. Mittags um 3 das Hinterrad fertig und dann habe ich für das Vorderrad, habe ich an dem Vorderrad 6 Stunden rumgewürgt und bin dran gescheitert. Warum? Die Enduro-Felge ist vorne so viel schmäler, dass der Reifen nicht an dem Tubeless-System vorbei ins Bett rutschen wollte. Und dann habe ich wirklich stundenlang meine sämtliche Kraft, die ich ja am Folgetag für mein Enduro-Rennen eigentlich aufwenden wollte, verbraucht. Schlussendlich habe ich bei der Montage, die dann irgendwann ist er irgendwie mit 4 Mann da reingerutscht, habe natürlich dabei das Tubeless-System zerstört, sodass der Tubeless-Schlauch die Luft nicht mehr hielt und ich dann samstagsabends um 12 vor meinem ersten Enduro-Rennen sonntags früh, wo ich um 6 Uhr anreisen musste, da stand mit einem Plattfuß. So, und der Reifen ging auch nicht mehr runter, das heißt, ich konnte keinen Schlauch mehr montieren. Da war ich so zornig, dass ich zu dem Enduro-Rennen gefahren bin und mit einem kompletten Plattfuß im Vorderrad das scheiß Enduro-Rennen gefahren bin. So, das muss ich jetzt mal loswerden. Ich hatte das eigentlich gar nicht als Schraubersünde verortet, aber schlussendlich muss man sagen, es war der falsche Zeitpunkt, das zu testen. Man hat immer zu wenig Zeit und in dem Moment auch ehrlicherweise hätte es eine voll sortierte Reifenmontagewerkstatt gebraucht, um das anzugehen. Aber jeder Tag ist ein Schultag. So, rant over.
Sehr schön.
Eine Schrauberplanungssünde.
Boah, Planungssünde, ja. Tatsache. Man hätte mit dem schwierigeren Reifen auch anfangen müssen. Das ist das andere. Also in diesem Setup hätte man sagen müssen, ich mache zuerst den schweren, damit, wenn es nicht klappt, ich noch Handlungsspielraum genieße.
Ja, aber das ist ja auch ein Lernprozess. Also ich habe bei der Enduro beim Mousse-Montieren auch erst lernen müssen, dass das Vorderrad so viel schwerer ist als das Hinterrad. Dass man da wirklich, ja, der Zeitunterschied, den du da beschreibst, ist schon realistisch, auch bei sowas dann.
Also ich hab beim letzten Reifenwechsel, den ich selber machen wollte, weil es ja schon mal geklappt hat, habe ich mir gedacht, hey, eigentlich weißt du, wie es geht, hast schon ein paar Mal gemacht, ist 2 Jahre her, aber man kommt ja schnell wieder rein. Und bei mir war gar kein Mousse oder Tubeless, sonst was. Das war einfach nur ein stinknormaler Reifenwechsel mit Schlauch und Reifen. Und da habe ich mir gedacht, so als Motivation, jetzt fängst du mal beim Vorderreifen an, beim Vorderrad, weil da geht's ja ganz easy. Bis ich dann irgendwann auch so gefühlt nach 2 Stunden gekämpft habe und gewürgt habe. Irgendwann hatte ich es drauf, nur um dann zu merken, beim Aufpumpen, der sitzt irgendwie nicht richtig. Nochmal Luft abgelassen, nochmal hin und her gewürgt und dann saß er ein bisschen besser und dann habe ich gemerkt, verdammt, ich habe den Schlauch auch noch irgendwie eingezwickt. Also er hat dann die Luft zwar gehalten, aber so nach einer halben Stunde halt nur noch so einbar und dann habe ich auch letztendlich den Hinterreifen gar nicht mehr angefasst und weiß dann auch, wo wann man aufhört. Manchmal
ein zumindest. Klassiker, aber eigentlich schon ein fortgeschrittener Klassiker, gell? Denn Reifenmontage selber ist ja eigentlich schon, man hat ja meistens schon viele Schraubersünden hinter sich gebracht, bis man zu dieser kommt.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe wir waren ja eigentlich beim Motorrad sichern.
Ja, sorry, ich habe dich völlig
Sidequest,
aber ja.
Es ist ja schön, wenn hier Sache, wenn du hier dein Gewissen erleichtern
therapeutische,
kannst.
Ja, es hat therapeutische Funktion, der Podcast, das wissen wir schon lange.
Aber heute besonders.
Ja.
Ja, dann gehe ich mal in Vorleistung beim Thema Motorrad richtig hinstellen oder sichern oder wie auch immer. Da merkt man dann auch sehr schnell, wie wertvoll ein total uncooler und schwerer Hauptständer sein kann, wie praktisch der sein kann, wenn man nämlich keinen hat. Ich hatte ein Motorrad, an dem ich auch die Räder wechseln wollte, vom Straßenradsatz auf den Enduro-Radsatz. Ich glaube, ihr wisst jetzt, von welchem Motorrad ich rede. Ich hatte aber nur so einen Scherenheber, also dieses Ding, ich glaube, das ist der richtige Begriff. Und da stand das Motorrad nur auf dem Motorschutz, was okay war, aber ich habe das Hinterrad gewechselt, war kein Ding. Vorderrad war dann etwas schwieriger, weil ich musste es nochmal etwas weiter höher schrauben, das Ganze, damit das Vorderrad auch wirklich frei ist. Und beim Einfädeln, da wackelt man ja auch so ein bisschen an der Gabel und man versucht das irgendwie zwischen die Bremsbeläge reinzurollen. Und es war natürlich auch schon dunkel draußen. Es hat alles länger gedauert wie gedacht. Das Licht war auch nicht optimal, alles nicht optimal und letztendlich.
Wir sind beim Laternenschrauben, ja?
Nee, wir sind schon beim Garagenschrauben, aber beim
okay.
Noch nicht toll eingerichtetes Garagenschrauben. Ja, und Eine Millisekunde später lag das Motorrad auf der Seite. Ich stand in Schockstarre daneben und habe einfach gedacht, jetzt wäre es schön aufzuwachen. Aber es ist leider nicht passiert. Ich habe auch davor, weil ich die Bremsscheibe noch umbauen musste, das war auch noch so ein Ding. Ich habe die Bremsscheibe vorher von dem einen Radsatz auf den anderen umgebaut, bin dann dabei abgerutscht, auch so ein Klassiker, und habe mir dann so ein Stück Haut hier am Finger. Ja, also ich habe dann auch noch so ein paar rote Tropfen verteilt die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir nur, wie hebst du dieses Motorrad jetzt auf? So, und hab's dann irgendwie hingekriegt und hab's dann wieder auf den kollabierten Scherenständer irgendwie draufschieben können. Und natürlich stand das Motorrad so da, dass ich das Garagentor auch nicht zubekommen hätte. Also so einfach stehen lassen war auch keine Option. Ja, hatte dann eigentlich kein so wildes Nachspiel, weil ich bis auf dem gebrochenen Vorderrad-Kotflügel ist nichts passiert, aber es hat mich saumäßig geärgert und ich habe es dann am nächsten Tag mit fremder Hilfe habe ich es dann geschafft und ich habe dann auch ein paar Wochen später habe ich mir so eine Öse in die Garagendecke gebohrt, an dem ich jetzt so einen Spanngurt habe und habe jetzt auch noch so einen Einarmschwingenständer. Also ich habe jetzt mittlerweile eine 3-4-Punkt-Sicherung, damit mir sowas nie wieder passiert.
Ja, man neigt dann schnell in die andere Richtung umzuschlagen und zu doll zu sichern, weil man Angst hat, dass sowas nochmal passiert.
Ja.
Aber also ich fühle das zu 100%. Erstmal, ich bin zu 100% Team. Hauptständer ist schwer und uncool. Deswegen Hauptständer gibt es bei mir nicht. Aber das heißt natürlich auch, dass man kreativ werden muss, um das Motorrad zu sichern. Der Vorteil früher war immer, also wenn die Werkstatt klein genug ist, kann das Motorrad ja nicht umfallen. So, dann lehnt es sich nur irgendwo an.
Ja.
Das ist ja
dafür war es groß genug, leider.
Und wenn man den Punkt dann überschritten hat, dann wird es auch schnell kreativ. Also bei mir kommen da öfter mal Bierkästen zum Einsatz, um so ein Motorrad zu sichern und abzustützen in verschiedene Richtungen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber genau diese Öse in der Decke, das ist, glaube ich, ein Thema, was mehr hilft, als man denkt. Weil wenn man jetzt wirklich ein bisschen weiter einsteigen möchte ins Schrauben und halt Sachen machen möchte, wo man auch mal ein Fahrwerk entlasten muss oder sowas, das funktioniert in der heimischen Garage ja dann ja meistens nicht vernünftig, zumindest nicht vernünftig ohne so eine Öse. Also ich habe schon mal mit Spanngurten um so Deckenpfeiler versucht, mein Motorrad hochzuziehen. Dann hat man aber irgendwie Angst, dass gleich die Werkstattdecke zusammenbricht, wenn man da jetzt ein Motorrad dran aufhängt. So, das ist alles immer extrem heikel. Und wenn man so eine Öse dann wirklich hat, wo man weiß, das hält auch, das ist Luxus. Also ich glaube, das ist so die Champions League des Motorrads zu Hause sichern dann.
Luxus wäre, wenn ich diese, ich habe doch so eine Seilwinde, die war hier schon vorher da und ich habe seit 2 Jahren vor, die mal an die Decke zu bauen und habe dann aber auch Angst, dass dann irgendwann die Seilwinde komplett runterkommt, weil die jetzt auch nicht wenig wiegt. Aber das wäre, glaube ich, die Königslösung, dass man so eine per Knopfdruck einfach das Motorrad hochhebt. Aber
ja, doch. Ja. Na, oder wenn wir jetzt an die Redaktionswerkstatt vom Motorrad denken, ist natürlich super, wenn man mit der Hebebühne das Motorrad hochfahren kann, dann oben an der Decke einhaken und die Hebebühne wieder runterfahren kann.
Ja, auch rückenschonend so, oder?
Ja, ja.
Hier ist ein Top-Tipp. Ja. Alte Krankenbetten ergeben eine Top-Motorradhebebühne für nicht allzu schwere Motorräder. Ich habe mir so ein Ding umgebaut und das ist echt keine schlechte Sache. So.
Ich finde, jetzt bin ich gespannt, wo man dann die Grenze zieht zu nicht allzu schwere Motorräder.
Ich wollte gerade
fragen. Man geht ja auch da ans Limit irgendwann, oder?
Diese Krankenbetten haben wohl eine Nutzlast von 200 Kilo, aber du entfernst ja das ganze Bett. Es geht ja nur um das Gestell quasi, wo eine Spannplatte draufkommt. Also, ja, ich sag mal, meine alte Ford, die wiegt 230 Kilo, die wuchtet das noch. Da quält sich der Elektromotor schon so ein bisschen und es wackelt alles schon so ein bisschen. Aber ich stelle bei euren Beschreibungen gerade fest, dass ich sehr schmerzfrei geworden bin, was umfallende Motorräder von Hebebühnen und irgendwelchen Montageständern angeht. Kommt ja auch immer drauf an, was du beschraubst. Also irgendeine Sport-Enduro, die fällt ja sowieso hin. Und ob die dann jetzt mal von ihrem Montageständer fällt, ist dann auch irgendwie wurscht, wenn nicht gerade ein schönes Motorrad daneben steht. Also ich zuck da mittlerweile nicht mehr. Also wenn es um so Kleinkram geht, ja, dann schnell irgendwo draufstellen. Wenn es dann runterfällt, ist auch egal. So, ist okay.
Ja.
Es nutzt gegen, das habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben. So ein Motorrad wird ja im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einem Gebrauchsgegenstand. Viele Motorräder, nicht alle, wenn du jetzt irgendeinen tollen Kaffee-Racer-Umbau hast oder so, klar. Aber so, ich mache die Erfahrung, dass viele Motorräder einfach Gebrauchsgegenstände werden und dementsprechend auch, ja, wenn da mal eine Schramme drin ist oder wenn da Patina entsteht, ist das okay.
So. Ja, wobei Patina finde ich, wenn es im Gelände oder in der Straße irgendwo im richtigen Einsatz passiert, finde ich, ist halt, tut halt weniger weh vielleicht, als wenn es halt durch so eine Doofheit einfach passiert. Das ist halt der
Punkt. Ja, da meine nächste Beichte. Es war zwar kein Umfaller vom Montageständer, aber ich bin damals, und Thema Hauptständer, meine schöne, frisch restaurierte Honda 4 stand auf dem Hauptständer in der Garage. Und ich war stolz wie Oscar auf das Motorrad und dann bin ich mit dem Auto dagegen gefahren und habe sie umgeworfen. Das tat weh.
Auch eine Möglichkeit.
Das tat wirklich weh.
Das ist bitter. Das ist auch, ja, das
keine Schraubersünde, aber sag mal, im erweiterten Umkreis tatsächlich das tat weh.
Aua.
Mhm. Kommen jetzt noch mehr Sünden oder also noch mehr Beichten oder?
Ich weiß es nicht. Also das kommt alles so spontan, Spudel und Boden so ja, gut, spontan weil, raus. Also,
nee, ich
das hatte ich eigentlich schon verdrängt, ehrlich gesagt.
Ich meinte jetzt nur zu dem Thema, weil ich habe fast einen Punkt vergessen, der auch noch recht am Anfang ansetzt, ist so das Thema Dokumentation beziehungsweise Wartungsanleitung beziehungsweise Reihenfolge. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie, glaube ich, ein großes Problem gehabt, weil ich da immer sehr genau bin und mir das auch entsprechend vorher rausziehe. Das bewahrt mich nicht vor Torheit, das werde ich nachher noch erzählen, aber so grundsätzlich dieses Thema mit ich habe hier einen Schraubenhaufen und ich weiß gar nicht mehr, wo was hingehört. Das ist mir jetzt noch nie passiert.
Also mir passiert das ständig. Ja. Das ist jetzt, es gibt ja so neuralgische Punkte, wo man sich dann auch Fotos macht und guckt, wie muss das genau aussehen und wie hat es ausgesehen, wie muss es wieder aussehen. Aber so das Thema Verkleidungsschrauben oder am Ende bei älteren Motorrädern ist es oft auch nicht leicht zu unterscheiden, so hat die Schraube jetzt den Auspuff gehalten oder den Krümmer oder war es eine Verkleidungsschraube? Ja gut, Verkleidungsschrauben kann man meistens noch erkennen. Aber so wenn das Wichtige zusammen ist und das drumherum noch fehlt, dann habe ich eigentlich immer diesen Schraubenhaufen da liegen und gucke halt nach Länge, welche passt. Und da kommt es auch durchaus mal vor, dass ich dann am Ende noch 5 Schrauben habe, die nicht für das funktionieren, was ich noch vorhabe und dass ich dann wieder zurückdrehen muss. So, das passiert ständig. Ich verstehe gar nicht, wie das nicht passieren kann. Vor allem, wenn man über so einen Schraubprozess über mehrere Tage streckt, weil es ist ja immer, du legst dir die Schrauben immer so hin, der Reihe nach.
Ja.
Und in, sagen wir, 50% der Fälle schmeißt du irgendwann einen Schraubenschlüssel dahin und dann liegt alles durcheinander. Aber selbst wenn das nicht passiert, hast du da diese aneinandergereihten Schrauben. Und dann musst du dir mal überlegen, in welcher Reihenfolge habe ich denn das damals noch gemacht. Und das ist, ja, nach einem Tag funktioniert das vielleicht noch, aber wenn das mal von einem zum nächsten Wochenende ist, dann wird das schon schwer. Und also mein Aktionismus lässt es dann aber nicht zu, dass ich vorab das alles so dokumentiere, dass ich das wieder gut zusammenbringe, sondern ich will dann halt auch loslegen und dann wird erstmal auseinandergebaut.
Das habe ich auf die harte Art und Weise lernen müssen. Du kannst noch so viele Fotos machen, die Fotos allein reichen nicht. Besonders wenn es ein komplizierteres Projekt wird. Als ich einen Motor zum ersten Mal zerlegt habe, spätestens da wird es eigentlich notwendig, dass du die Dinge in Tütchen packst und draufschreibst, was ist Ventiltrieb, Kupplung, whatever, weil da wird es dann wirklich heikel. Und das war ein hartes Learning. Also so ein Motor, weil, vor allem, weil du ja also einen Tag, vielleicht sogar noch eine Woche, aber nach 3 Monaten, wenn du auf irgendwelche Teile warten musst,
ja,
du kriegst keine das Chance. Nicht mehr zusammen. Ja. Und dann ist es halt auch so, da ist eine Schraube übrig. Das fühlt sich dann richtig scheiße an bei einem Motor.
Ja.
Also das kann echt nicht passieren. So. Und da
ja, ich habe auch.
Ja, also alles zu markieren, wenn es dann festgezogen ist. Also das ist vielleicht so eine These, die ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf entwickle. Schrauben lernen ist ein lebenslanger Prozess, wenn du das nicht gerade professionell machst. Und du fängst immer scheiße an und es gibt immer noch was du dazulernen kannst. So.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe so eine Schraubenkiste, die hat, glaube ich, auch jeder, wo alles mal reinfliegt. Und also ich habe zumindest im letzten Jahr nie Schrauben gekauft, aber diese Kiste ist voller geworden und ich habe auch nicht mehr oder weniger Motorräder als vorher. So, es funktioniert noch alles, es hält alles. Ich bin auch sicher, dass an den wichtigen Stellen die wichtigen Schrauben sind, aber ich habe definitiv diese Motorräder gewichtsreduziert. Also auch unbeabsichtigt.
Ja, gut, bevor ich jetzt in die Schraubenkiste ziehe eine Schraube raus, gucke die an und denke, jetzt weiß ich, wo die hingehört. So, ja. Das ist so eine göttliche Eingebung. Ah.
Ja, bevor ich jetzt zu durchorganisiert rüberkomme, ich glaube auch, dass ich vielleicht einfach noch nicht so in der Tiefe geschraubt habe wie ihr. Also das muss man auch dazu sagen. Das, was ich so mache, das sind dann meistens Verkleidungsschrauben. Also das sind nicht so diese Masse an Schrauben und Motor zerlegen würde ich mich jetzt auch noch. Also habe ich gerade auch keinen Grund dazu zum Glück, aber da würde ich auch echt vorher mir, glaube ich, ein gutes System überlegen oder ich weiß es nicht, mir eine Helmkamera umschnallen.
Aber was passieren da auch? Ganz einfaches Beispiel. Meine Frau hat eine F900 GS und die hat vorne so eine Scheinwerferabdeckung zu montieren gehabt. Sieht cool aus mit so einem Gitter vorne vor, kann man dann so dran klipsen. Sieht dann rallymäßig aus. Und ich habe das angebaut und dafür musste man ein paar Verkleidungsschrauben abmachen vorne und dann für die wichtigen Stellen sind dann längere Schrauben mit dabei und dann habe ich das festgeschraubt und also es war wirklich nur diese Frontmaske, die ich da angefasst habe, aber ich hatte danach zwei Schrauben über, die auch nicht in dem Set ersetzt wurden und ich weiß nicht, wo diese Schrauben hingehören, weil ich habe alles nochmal nachgeguckt, es gibt keine Löcher für die Schrauben, die müssen vorher aber da gewesen sein und da zweifelt man dann schon an sich. Das hält alles, sieht auch alles gut aus, man sieht auch nicht, dass da irgendwas, also logischerweise sieht man nicht, dass da irgendwas fehlen könnte oder es wackelt auch nichts, aber ich weiß nicht, wo diese zwei Schrauben hin sind, keine Ahnung.
Naja, ich denke die ganze Zeit, wir sind vielleicht schon ein bisschen zu hoch eingestiegen. Ich meine, gehen wir mal, es gibt ja Schraubersünden, die macht ja jeder und das fängt ja bei den absoluten Basics an, also jeder muss mal eine Schraube nicht fest genug angezogen haben und es gemerkt haben, oh, hoppla, und jeder muss mal eine Schraube rund gedreht haben.
Da,
und eigentlich dazu, musst du, ja, das, kommen wir da noch, weil das ist für mich das Ding, was auf der Hand liegt, so, wie fest ist eigentlich fest und wann ist ab?
Ja, ja genau, du wolltest gerade sagen, der Satz muss jetzt kommen, nach fest kommen.
Ja, also, und dann, wie repariere ich eigentlich ein Gewinde und wie versemmel ich die Gewindereparatur und was kann ich da noch machen? Also, das ist ja so eine natürliche.
Oh, da kann ich was beitragen, ja.
Ja, eine natürliche Entwicklung, so ein bisschen.
Da kommen wir dazu und da kann ich auch was beitragen. Ich weiß nicht, das hat jetzt hier auch keine Wertigkeit. Ich habe mir einfach nur so ein bisschen grob chronologisch vorgestellt. Ich schaffe erstmal den Rahmen, ich fange an zu schrauben und so weiter. Also ist jetzt keine Wertigkeit, wie gesagt, aber.
Ja, eben die Basics. Ölwechsel, Bremsbeläge, so Zeug halt, ne?
Okay, also bisher haben wir jetzt unser Motorrad.
Es ist schon mal runtergefallen.
Genau, wir haben es schon mal hingeschmissen. Wir haben es jetzt aber gesichert. Und jetzt wissen wir aber nicht, welche Schrauben wohin gehören. Und jetzt machen wir weiter.
Und Zeit haben wir auch keine.
Zeit haben wir auch nicht,
genau. Und jetzt haben wir auch noch billiges Werkzeug oder wir haben das falsche Werkzeug, weil wir keinen Bock haben, Geld fürs Spezialwerkzeug auszugeben. Das ist nämlich der nächste Punkt.
Ja.
Oder Johannes, so da Johannes hat da, glaube ich, schon die nächste.
Kommt schuldig die nächste im Fall der Anklage. Also ich habe ja mit sehr einfachen Mitteln angefangen, mit dem Haushaltswerkzeug von meinem alten Herrn, angefangen, eine Honda vorzurestaurieren und das dafür aber auch alles rundgenudelt und kaputt gedreht und mit irgendwelchen Zangen und ungeeigneten Werkzeugen an irgendwelchen dicken Muttern angesetzt und kein Drehmomentschlüssel und also das fing wirklich grauselig an. Als du kamst mit dem Thema, hey Schraubersünden, dachte ich, dazu habe ich nichts beizutragen, ich kann alles. Ja. Und dann so ein bisschen drauf rumgedacht.
Schön verdrängt
Was hast du früher so gemacht? Und das ist ja schon ein langer Prozess gewesen. Und je weiter ich zurückgegangen bin, desto mehr musste ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und da denken, oh mein Gott, was hast du getan? Und dann habe ich mir aber irgendwann auch selber verziehen und dachte, ja, es musste ja irgendwie losgehen. Also ich habe auch mit Blechscheren an irgendwelchen Teilen rumgeschnitten und so. Mein 50er Moped habe ich zerstört durch meine Schraubertätigkeit. Das kann ich klipp und klar sagen. Ja? Also das habe ich einfach kaputt gemacht. So nicht durch Fahren, sondern durch Schrauben. Ja? Und insofern, also ja, schuldig. Und das konkrete Stichwort Werkzeug, also ich habe ja irgendein Werkzeug. Es kann sich ja auch nicht jeder immer sofort das perfekte Werkzeug leisten. Deshalb auch da wieder ein lebenslanger Prozess, das gute, das richtige Werkzeug anzusammeln und zu wissen, was benutze ich wofür und vielleicht sich auch mal zu behelfen können. Aber das dauert halt auch. Ne?
Ich glaube, das Problem bei Werkzeug ist, wenn man Werkzeug kauft, was man gerade braucht, dann genügt billiges Werkzeug ja meistens für den einmaligen Prozess, den man davor hat. So, ja. Und dann landet es halt im Werkzeugkoffer und dann liegt es da und ist scheiße und wird vermutlich die nächste Reparatur nicht überstehen. Aber das Problem ist in dieser Situation, gutes Werkzeug ist halt auch echt teuer. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Es gibt so viel verschiedenes Werkzeug, aber das Gute ist halt teuer. Und wenn du es nur einmal, potenziell akut gerade nur einmal brauchst, dann greifst du schon zum Billigen, ne?
Ja, und bei Spezialwerkzeug finde ich das auch okay. Also, keine Ahnung, ein Rohrschneider oder irgendwas total abgehobenes, so Gegenhaltewerkzeuge für irgendwelche Gabelholme oder Austreibwerkzeuge, whatever.
Da sehe ich. Ich habe drei billige Lagerabzieher und Polradabzieher rumliegen, die irgendwie abgebrochen sind. Ich habe zwei komplett zerstörte Kettenvernietwerkzeuge rumliegen, wo, also ja, kostet halt so viel wie ein gutes. Jetzt funktionieren beide nicht, ne?
Ja, ist auch dumm. Ja, die Erfahrung muss man auch mal gemacht haben.
Ja. Ich habe da auch, also bei Werkzeug ist ja eh das, ja, weiß ich nicht, haben wir sogar schon eine eigene Folge gemacht und so weiter. Da gibt es, glaube ich, auch einen ganz guten Mittelweg, so dass man halt nicht das Allerbilligste nimmt. Und halbwegs ordentliches Werkzeug kostet ja auch nicht so viel. Und beim Spezialwerkzeug, ja, da habe ich, also bei mir war ein Beispiel, dass ich den uncoolen Hauptständer, den habe ich dann irgendwann wieder angeschraubt und hatte da so das Problem, Federzieher. Also hat man ja auch in der einen oder anderen Werkstatt, hat man es so rumliegen. Jetzt hier bei mir in der Garage hatte ich halt keinen. Da dachte ich mir auch, ja, es geht schon irgendwie. Ja, ging halt nicht. Und bevor es schief geht.
Hast du die Feder wiedergefunden?
Nee, so weit bin ich gar nicht gekommen, aber ich habe da halt auch aufgehört, war vernünftig, habe aufgehört, bevor ich irgendwas kaputt mache, habe mir einfach das Ding gekauft für ein paar Euro. Ja, passt, damit ging's.
Ferdi, du hast aufgehört, bevor du was kaputt gemacht hast. Wie hast denn du das
geschafft? Ja, manchmal schaffe ich das.
Das ist etwas, das mir tatsächlich ganz selten gelingt. Oh, jetzt meldet sich Siri hier gerade.
Der Auserwählte, ja, das ist tatsächlich, also das können nicht, das kann ich auch nicht. So.
Na, ich sage ja, manchmal
jetzt,
kann ich.
Jetzt, dieser Gedanke, jetzt ist gut, jetzt nicht weiter kaputt machen, das ist undenkbar.
Ja, also das wird durchgezogen und das ist vielleicht auch das nächste Thema. Man, ab einem gewissen Punkt, wenn man kein Werkzeug mehr hat, arbeitet man ja, also es ist erstaunlich, wie kreativ man wird, Spezialwerkzeug zu bauen. So spezial, da kommt dann auch alles zum Einsatz. Da können von irgendwelchen alten Fußleisten bis zu Auffahrrampen, wo man Alu-Stücke rausflext, um sie irgendwas hinterzulegen. So, das sind alles Sachen, die dann passieren. So Spezialwerkzeug selber bauen ist ja ab einem gewissen Punkt, gerade wenn es irgendwie sonntags morgens ist, ein wichtiges Argument. Und man arbeitet dann mit dem, was man hat. Und da macht man dann auch viel kaputt. Und das geht für mich auch nicht nur beim Werkzeug an sich, sondern auch bei allem, was irgendwie so aus so einer Sprühdose kommen kann. Also wenn man kein WD-40 hat und da steht nur ein Kettenspray rum, ja, das schmiert ja auch ein bisschen, kann man ja mal versuchen, ob das vielleicht den Zweck auch erfüllt. Also das ist so, am Ende arbeitet man irgendwann einfach mit dem, was man da stehen hat und guckt, wie man vorankommen kann irgendwie.
Oft geht's ja auch gut. Also dieses MacGyvern, oft funktioniert's ja auch. Also nur manchmal ruiniert man etwas damit, ja. Also, und aber in anderen Fällen funktioniert's. Das ist ein schmaler Grat. So.
Im Idealfall weiß man's, dass es funktioniert durch andere, indem es halt in zig YouTube-Tutorials gezeigt wird. Das ist nämlich das andere Beispiel, das ich habe für Spezialwerkzeug. Es gibt bei BMW gibt's der Generatorriemen bei den Vierventilboxern, der muss alle 40 oder 60.000, je nachdem, wann die Wartungsanleitung erstellt wurde, muss der gewechselt werden oder alle 6 Jahre. Das macht man halt so alle paar Jahre dann auch mal vielleicht und kauft man sich dafür jetzt ein Spezialwerkzeug, was über 130 Euro kostet, nur für diesen Zweck, damit du damit den Motor drehst und der gleichzeitig diesen Riemen abdreht und den neuen irgendwie auch ein bisschen quetscht. Nee, dafür kannst du dann auch so ein Engländer nehmen. Rollgabelschlüssel heißt der, glaube ich, offiziell. Damit geht's ganz genauso und, glaube ich, ähnlich Material, schonend oder auch nicht schonend und kostet halt einen Bruchteil und kannst du auch für andere Sachen benutzen. Also, aber wie gesagt, da wäre ich jetzt selber vielleicht nicht drauf gekommen. Das ist halt so die gängige Praxis.
Ja, also einmal, ihr sagt auch Engländer, oder? Es gibt auch Leute, die sagen Franzose, das habe ich auch nie. Also,
ja. Also im Italienischen ist es ja der Chiave Inglesi. Also auch der englische Schlüssel. Ah, ja. Deswegen finde ich, bin ich dabei geblieben.
Oh, ich werde jetzt nur noch diesen Ausdruck verwenden. Kannst du mir mal den Chiave Inglesi reichen, ja, bitte?
Ich möchte die Gelegenheit, ich möchte noch mal kurz ein bisschen zurückspulen, Fabian, nach dem, was du gerade gesagt hast, hier das MacGyver-Thema, also Dinge zweckentfremden, sich zu helfen wissen. Hier These zum Thema Schraubersünden. Man muss Fehler machen beim Schrauben, um zu wissen, was funktioniert und was nicht. Also, ja, so, wer nichts macht, macht nichts falsch. Ist ein bisschen auch vielleicht eine Unterüberschrift zu dem, ja, Thema Schraubersünden.
Irgendwo, definitiv.
Ja? Doch, ja, also so, das gehört irgendwie dazu. Die Frage ist halt immer, wie weit wage ich mich quasi aus meiner Deckung und wie kritisch ist das Teil, das ich da angehe bei meinem Experimentieren? So. Also ich weiß noch ganz genau, als ich mit meiner ich war ja jung damals und ich wusste wirklich gar nicht, wie es geht. Und ich habe es einfach gelernt am Objekt. Und als ich das erste Mal mit dem Motorrad gefahren bin, habe ich mich nicht getraut, schneller als 30 zu fahren. Und es hat so Wochen und Monate gedauert, bis ich mich getraut habe, mit dem Motorrad 100 zu fahren. Ja? Weil ich man wusste, dass ich meinen Fähigkeiten nicht so trauen kann. Ja, und da musste ich das ständig überprüfen. Aber es macht nicht jeder eine Ausbildung zum Mechaniker, aber man will ja trotzdem was lernen so.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so ein Charme oder so ein schwieriges Thema ist, über das viele nicht sprechen, weil ja, das wäre auch mein Fazit eben. Wer nichts macht, der kann auch nichts kaputt machen. Ja, aber du willst ja auch ein paar Basics vielleicht lernen. Und ich glaube, dieses Thema, also man muss da auch eine gesunde Selbsteinschätzung haben, weil ich glaube auch niemand, der jetzt anfängt zu schrauben, der wird sofort anfangen, die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Und bei mir war es halt so, ich immer wenn ich denke so, wenn ich so an mir selber zweifle, an meinen Schrauberfähigkeiten, dann weiß ich, als ich angefangen habe, da habe ich erstmal überlegt, wie schraube ich jetzt diesen Tankrucksack hier drauf? Also das war ein Tankrucksack, der hatte halt einen Reißverschluss und den Reißverschlusshalter, den hast du halt an zwei Verkleidungsschrauben unter der Sitzbank fixiert. Und dann musste ich erstmal schauen, wie kriege ich denn jetzt die Sitzbank da jetzt runter? Und gerade, dass ich mich getraut habe, die Verkleidungsschrauben rauszuschrauben, so, da braucht es, glaube ich, die gesunde Selbsteinschätzung einfach. Welche Sachen traue ich mir zu und welche nicht? Und welche sind so gerade auf dem Niveau, ja, wo es vielleicht schief gehen könnte, wo ich dann aber auch weiß, ich muss jetzt eben nicht morgen aufs Enduro-Rennen fahren, sondern da kann ich mir auch nochmal Hilfe holen, vielleicht in der Zwischenzeit, wenn ich dann nicht weiterkomme.
Ja, genauso das Hilfe holen ist, glaube ich, am Anfang ist es immer gut, wenn man so jemanden hat, der im richtigen Moment dann einschreiten kann. Also bei mir war das mein Stiefpapa, der ist, ich habe auch so eine Schraubersünde kaputtgeschraubt, fabriziert, wie der Johannes. Bei mir war es eine TL1000, die ich zum Kaffeeracer umbauen wollte, habe ich auch gemacht. Und das war genau wie der Johannes das beschrieben hat, halt lernen am Objekt einfach und wirklich von bis alles durchziehen. Und mein Stiefvater hat das beobachtet. Und er hat zum Beispiel jetzt auch nicht eingegriffen, als ich irgendwie mir die Flex genommen habe und hinten den Heckrahmen abgeflext habe, damit das irgendwie kürzer und cooler aussieht. Aber wenn es dann sicherheitsrelevant wurde, dann hat er halt doch mal eingegriffen. Und das war tatsächlich gut. Und eigentlich wünsche ich jedem, der mit sowas anfängt, so eine Person, die dann im richtigen Moment sagt, ja, Moment, jetzt müssen wir mal kurz hier genau sein, bitte.
Kann ich nur unterschreiben, erst recht mit der Erfahrung, bei mir war es umgekehrt. Ich hatte Leute um mich rum, die es auch nicht konnten, die aber dachten, sie konnten es. Und die mir quasi vorgelebt haben, wie es eigentlich nicht geht. Also da kam diese 50er Herkules und der Spezi meinte, da müssen wir mal an die Überströmkanäle, müssen wir mal gucken. Ja? Und das Moped lief wie ein Glöckchen, ja, die lief perfekt. Dann haben wir erstmal den Zylinderdeckel abgenommen, natürlich keine neue Dichtung da, ist ja klar, die alte Dichtung beim Ausbau zerstört. Das machen wir jetzt. Ja, die bauen wir wieder drauf. Und danach lief die erstmal, und einfach um in den Motor reinzugucken. So sieht das also da drin aus. Ja, da bauen wir das wieder zusammen. So, und dann haben wir das zusammengebaut. Da war natürlich die Dichtung defekt, also war keine gescheite Kompression mehr da. Dann lief die Scheiße. Ja, jetzt müssen wir was machen. Und da haben wir da irgendwie noch eine Weile dran rumgewirkt. Und dann, ich will jetzt gar nicht die einzelnen Sünden im Detail zu lange aufzählen, aber vielleicht die bezeichnende Szene. Zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt war es notwendig, das Polrad abzunehmen. Natürlich war kein gescheiter Polradabzieher da, also hat man mit so einem Dreiarmabzieher auf dem Polrad rumgewirkt. Als das nicht funktionieren wollte, kam ein großer Hammer zum Einsatz. Und dabei hat man die Kurbelwellenlager von dem Fahrzeug zerstört. Also das war grausam. Und aber grausam unter Anleitung. Und ich stand daneben und dachte, ja, der Hammer ist groß, das scheint zu wissen, was sie tun. So.
Ja. Man muss auch den richtigen Leuten dann vertrauen. Ne?
Das war so schlimm. Also das, im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ja, das hätte nicht sein müssen. Ich traue dem Moped echt nach. So. Aber es war lehrreich, das muss man sagen. Also ja.
Ich traue der TL auch nach. Ich hätte es damals auch nicht machen sollen. Es war die Studienzeit und ich wollte unbedingt irgendwie was umbauen. Und ich weiß noch, das war in so einer Gemeinschaftswerkstatt, wo ich das dann fabriziert habe. Und ich weiß noch, ich habe meinem Stiefvater damals ganz stolz ein Video geschickt, wie ich mit der Flex diesen Heckrahmen abflexe. Und die Reaktion war so, oh Gott, was macht er da?
Gibt's davon noch Bilder eventuell?
Da gibt's noch Bilder von, ja. Die weiß nicht, ob ich die irgendwem zeigen kann.
Die sind im Giftschrank.
Die sind im Giftschrank, ja.
Okay.
Da müssen wir auch nicht über Arbeitssicherheit reden in dem Fall. Aber es ist lange her, wie gesagt. Ja, und eine Geschichte habe ich auch noch zum Zweitakter, Johannes. Ich hatte ja auch so eine Mofa und dieses Thema Überströmer und sowas, das bin ich tatsächlich auch vorher mal mit meinem Stiefvater angegangen, der hat Ahnung und hat sich damit beschäftigt und hat mir ein bisschen geholfen, da zu optimieren. Und das war auch cool, habe ich viel gelernt. Aber vorher war auch dann, du willst deine Mofa tunen, fahr mal zu dem und dem, der weiß, wie das geht. Und das war so ein, ich war 15, das war halt so ein 17-Jähriger, von dem 15-Jährige dachten, das ist einer, der Ahnung hat. Und dann hat er gesagt, ja, ist gar kein Problem. Wir müssen einfach genau da und da Löcher in deinen Auspuff bohren. Und dann hat er mit der Bohrmaschine da gesessen, hat Löcher in meinen Auspuff gebohrt. Ich bin wieder nach Hause gefahren. Das Ding war viel lauter, natürlich kein bisschen schneller. Und das war dann das Mofa-Tuning, was mir empfohlen wurde von meinem Kumpel, von dem Älteren, der weiß, wie es geht.
Der Schraubergott.
Ja, genau.
Ja, das ist aber auch so ein Klassiker einfach. Ne? Also da muss man irgendwie durch. So Zweirad-Sozialisation. Hoffentlich ist das ja heute noch so.
Ja, es war schön. Also wenn ich das erzähle, kommen gute Erinnerungen hoch. So, das war witzig.
Ja, habt ihr auch gute Erinnerungen zum Thema Flüssigkeiten? Also Fabi, du hast ja gerade eben schon falsche Sorte, habe ich mir jetzt mal notiert. Das hast du ja schon ganz gut kommentiert gerade eben. Mhm. Wobei falsch ist also, vielleicht zu weit gesagt, aber
Also ich habe noch nie falsches Öl in irgendein Fahrzeug reingekippt oder so. Ich glaube so, da hebt jemand die Hand, der darf gleich was dazu sagen. Aber also soweit bin ich schon. Ja.
Ich hab nochmal zu viel eingefüllt, aber das hat sich dann aufgrund eines Umfallers hat sich das auch erledigt. Aber
so, das findest du dann sonst im Luftfilterkasten.
Also es ist so, die schlimmsten Schraubersünden waren wirklich dieses Herkules-Mokik. aber es war auch nicht, es war wirklich wenig Kenntnis da damals. Das war ja auch noch vor YouTube und so, ne? Das Moped ölte so ein bisschen, das hat ja Getriebe, schon durchaus Getriebeöl, ja, und das Gehäuse war immer so ein bisschen undicht, war immer so ein Tropfen, wollte man auch nicht neu abdichten, aber es war halt nervig. Und dann hat mir irgend so ein schlauer Typ geraten, da einfach mal möglichst zähes Hydrauliköl einzufüllen, weil das ja nicht rauslaufen würde. Das war auch so und ich habe das aber auch nicht groß hinterfragt.
Ein Problem wurde gelöst
dadurch. Ja, das hat die Schaltbarkeit von dem Getriebe nicht unbedingt verbessert, so im Nachhinein, sagen wir mal so. Das nur am Rande. Aber gerade klang so ein bisschen an das Thema Arbeitssicherheit. Und jetzt im Kontext dazu Flüssigkeiten. Dazu habe ich eine Anekdote, die nur im weiteren Sinn unter Schraubersünden fällt. Mein Bruder hatte damals auch so eine Kellerwerkstatt in Stuttgart, so in so einem Kellerlagerraum. Das war düster und eigentlich auch nicht der optimale Schrauberort, so. Es war halt nichts anderes da. Und dann waren wir da abends am Schrauben. Der hatte damals irgendwie so eine 200er Honda und hat da Gabelservice gemacht. Und der ist eigentlich ein sehr versierter Schrauber. Er ist auch gelernt in der Industrie. Und er hatte das Gabelöl, also wir haben Bier getrunken. So. Und er hatte aber.
Ich merke, in welche Richtung.
Ja, genau. Und er hatte tatsächlich das, wie erzähle ich denn das jetzt so, dass nicht gleich schon klar ist, was passiert ist. Also, wir haben Bier getrunken, dann trinkt man 2-3 Bier vielleicht und ist so am Schäkern. Und irgendwann nehme ich halt einen Schluck aus der Pulle und denke so, in dem Moment denke ich so, das ist jetzt aber höchstwahrscheinlich kein Bier.
Oh, das war jetzt unerwartet.
Da war es aber schon zu spät, eigentlich die Flüssigkeit nicht mehr zu trinken. Und dann denke ich so, oh, das schmeckt wie eine Kerze. Hoffentlich war das jetzt nichts Wildes. So. Dann gucke ich ihn an und er guckt mich an. Und dann gucke ich die Bierflasche an. Und da war da mit so einem Edding auf das Bierflaschenetikett so ein kleines Ausrufezeichen gemacht.
Ach so.
Ich gucke ihn an, was war denn das? Und er so, Gabelöl.
Oh. Fuck. Ich dachte mir schon, wie das passieren kann, sowas.
Ja, man fragt sich immer, wie kann es sein, dass einer bei der Gift-Hotline anruft und diese Fragen stellt.
Also erstmal gut, dass es keine Bremsflüssigkeit
gut, dass es keine, genau, das hätte ich wahrscheinlich schneller gemerkt. Und im Nachhinein, also die Gift-Hotline entwarnt dann relativ schnell. Die sagen dann, okay, das sollten sie nicht ständig machen. Aber das ist irgendwie, wäre jetzt auch nicht hochgiftig und wäre okay so. Passen sie heute Nacht auf sich auf. Und das war dann auch okay. Also ich habe das dann über mehrere Tage wirklich gemerkt, wie das aus den Poren rauskommt. So, das ist, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, auf die Arbeitssicherheit achten, nicht so Blödsinn machen, wie Betriebsmittel in irgendwelche Bierflaschen oder Wasserflaschen füllen.
Das ist aber auch so praktisch. Das ist immer das, was gerade in der Nähe steht.
Das ist halt immer das, was gerade da ist, ja.
Also ich benutze sehr, sehr gerne immer Joghurtbecher, also diese großen Joghurtbecher oder Eisformen. Sowas ist immer sehr, sehr super.
Ferdi, du bist viel zu gut organisiert, weil das müsste ja irgendwie Planung voraussetzen, dass man diese Behälter mitnimmt für die Flüssigkeit, die man auffangen will. Meistens ist es ja anders. Meistens ist man ja schon im Arbeitsprozess drin und merkt dann, oh, ich brauche irgendwas, um diese Flüssigkeit jetzt gerade aufzufangen. Und dann greift man halt nach dem, was daneben steht.
Ja, da kann ich einen Bogen schlagen zu einem Thema, das wir schon mal angerissen haben. Mit zunehmender Ausstattung hast du dann ja auch immer den passenden Becher schon quasi prophylaktisch da, also ein Auffangbehälter fürs Öl und verschiedene Messbecher und Füllbecher für Kühlflüssigkeit oder whatever und ein Spezialsystem für Bremsflüssigkeit und für alte Bremsflüssigkeit. Also das sammelt sich ja irgendwann dann an und irgendwann kommst du ja dann nicht mehr in die Verlegenheit, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann für andere schraubst und bei denen das Zeug nicht da ist. So, das ist dann das Nächste. Aber ja, das Thema Schraubersünden geht eng einher mit Ausstattung, würde ich sagen.
Da sind meine Anekdötchen ja wirklich harmlos jetzt. Also das kann ich jetzt natürlich nicht mehr toppen hier. Ich wollte ja einfach nur beitragen.
Ich bin da nicht stolz drauf.
Also, ja. ich wollte einfach nur sagen, dass es mir einfach nach wie vor immer noch nicht gelingt, mal so ein Ölwechsel oder auch so ein Getriebeölwechsel ist jetzt wieder ein Spezialfall, ich weiß. Auch der Ölwechsel am Hinterachsgetriebe bei einer Boxer GS und so weiter, das ist natürlich ein Spezialfall, aber jedes Mal geht irgendwas daneben und Johannes, du wirst dich erinnern, ich bin dir nämlich immer noch ein Kasten Bier, glaube ich, schuldig. Ich hab das nämlich damals in Stuttgart auch in deiner Werkstatt gemacht. Und man kann sich den noch so toll positionieren, diesen Ölauffangbehälter, den ich da schon hatte. Es ist trotzdem herumgespritzt und irgendwann hatte ich dann auch so Ölauffangmatten. Ja, das hilft aber auch nicht und mittlerweile arbeite ich dann mit Kartons und mit dem und dem. Aber mittlerweile weiß ich auch, wie gut so ein Ölfleckenentferner dann doch Öl auch vom Garagenboden wegkriegt. Ja, also das ist... Ich bin da nach wie vor nicht gefeit und dieses Getriebeöl-Thema, der steht jetzt bald wieder davor. Ich sammle hier schon wieder Behälter, weil ich jedes Mal den gleichen Fehler mache. Ich halte immer irgendeinen Trichter drunter und jedes Mal, wenn dann der magische Moment kommt, du gibst so den entscheidenden Dreh und die Mutter löst sich und das Öl fängt an zu fließen. Schwupps ist der Trichter voll und es läuft über und es läuft über den Krümmer, es läuft am Motorschutz rum und auf den Garagenboden und jedes Mal... Ist alles nicht so wild, aber es ärgert mich einfach jedes Mal.
Ja, das ist keine Sünde für mich. Also ich mache ja regelmäßige Gabelservice und ich habe mir irgendwann mal geschworen, eines Tages schaffst du es, einen Gabelservice zu machen, ohne dass irgendwo noch 150 Milliliter irgendwo unerwartet auf dem Boden. Nein, keine Chance. Ich denke mir jedes Mal, diesmal schaffst du es. Nein.
Ist eine Bagatelle quasi jetzt in diesem
Kontext. Nee, das ist keine Sünde. Das ist eine Sollbruchstelle.
Nach dem Gabelservice brauchst du auch meistens eine körperliche Grundreinigung. So.
Ja,
das Gabelöl landet ja wirklich überall.
Aber das ist nicht so giftig, wie gesagt. Also.
das haben wir jetzt alle verstanden.
Aber ja, Ferdi, dies mit dem Ölwechsel, so der Klassiker ist ja auch, man kennt ja diese Ölauffangbehälter, die man immer beim Lewis und so kaufen kann. Der Klassiker ist ja auch, den da perfekt runter zu drapieren mit diesem Netz für die Schraube, wenn sie rausploppt und so. Und dann die Entlüftungsöffnung nicht aufgeschraubt haben.
Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Passiert mir auch nicht mehr.
Und dann dauert's nämlich anderthalb Sekunden und es läuft alles da komplett drüber. Ja. Und dieser komplette Behälter ist eigentlich nutzlos.
Vielleicht ist es damals passiert bei dir, Johannes, weiß ich nicht mehr. Könnte aber sein.
Egal. Fliesenboden in der Werkstatt ist übrigens was Geiles.
Ja. Nee, ich hab noch notiert, Bremsflüssigkeit, dass die ja auch ganz hässliche Flecken machen kann und einfach zu verhindern ist, wenn man einen Lappen drunter legt unter diesen Ausgleichsbehälter, aber das ist jetzt nur so eine Randnotiz. Ich glaube, das, ja.
Ja, auch das musste ich an meiner Herkules lernen, dass so 50 Milliliter Bremsflüssigkeit, wenn man sie über Nacht auf der Felge eintrocknen lässt, dann auch ein guter Lackabbeizer sind. Also es waren wirklich sämtliche Sünden verewigt an dem armen Ding.
Okay, ja, dann, ich glaube, zu Flüssigkeiten haben wir mehr als genug beigetragen.
Ach, ja, da gäbe es, aber Flüssigkeiten, das, so ein Gesudel hat man irgendwie immer. Das ist nicht per se für mich so Sünde. Also das ist eher so, okay, sauberes Arbeiten ist so ein Spektrum, sag ich mal.
Ja, so kann man es sagen. Ja, dann sind wir auch schon, also wir sind auch bei der Zeit schon recht fortgeschritten, aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem der Hauptthemen, nämlich Schrauben. Ich habe es mal unterteilt in Schraubenköpfe ausnudeln und Schrauben zu fest anziehen.
Ja, also fangen wir mit dem einen an, Schraubenköpfe ausnudeln. Also ich habe schon viele Torx in Schrauben reingekloppt, um sie zu lösen. Und ich habe auch schon danach mit genau dieser neu geschaffenen Form in dem Kopf da oben diese Schraube wieder festgezogen. Das funktioniert, wenn gerade keine andere passende da ist. So, das kann schon mal vorkommen. Sollten nicht die wichtigen Schrauben sein. Kann aber auch halten. Und also Schrauben ausnudeln, diese Köpfe ausnudeln, das ist ja, glaube ich, ganz normal. Vor allem,
ja.
Wenn man jetzt wirklich dann diese blöden Kreuzschlitzschrauben hat, die ja eigentlich heutzutage verboten gehören, die sind ja nach dreimal raus und wieder reinschrauben, hast ja eigentlich keine Wahl, als die zu tauschen
gefühlt. Wenn die Größe perfekt passt, halten selbst diese räudigen Kreuzschlitzschrauben ewig. Oft ist es ja so, dass man eine Nummer zu klein wählt oder den exakt passenden Bit nicht zur Hand hat oder die absolute Sünde japanische oder Posi-Drive für Kreuzschlitz nimmt. Ich glaube, ich habe 10 Jahre gebraucht zu lernen, dass es 3 verschiedene Kreuzschlitzsysteme gibt. Und dabei sicherlich auch den wunderschönen originalen Schraubensatz meiner Honda zerstört und durch hässliche Innensechskantschrauben ersetzt. Auch aus heutiger Sicht eine absolute Sünde.
Aber nur ja, an dem Motorrad.
Nur an dem Motorrad tatsächlich. Ausschließlich an dem Motorrad. Aber eben also passendes Werkzeug, richtige Qualität und wie fest gegammelt oder wie übertrieben hat der Vorbesitzer das festgekeilt. Es ist ein Klassiker, klar.
Aber also, der Vorbesitzer. Also,
der hat ja im Zweifel war der Vorbesitzer. Ist ja klar.
So. Ja.
Der Vorbesitzer. Ja, der Vorbesitzer ist auch eine eigene Podcast-Folge wert.
Ja, absolut.
Ja, und Schrauben abreißen oder zu fest andrehen, was ja mit Abreißen einhergeht, ist ja auch irgendwie der Klassiker. Also ich weiß nicht, ich habe den kompletten Prozess das erste Mal so richtig durchlaufen bei meiner TL auch. Und zwar war es da so, da habe ich, also der Auspuff musste natürlich kürzer werden und geiler werden und dann dafür musste ich den Krümmer demontieren. Und dann ist mir vorne am vorderen Zylinder ist mir eine von den Krümmerschrauben, was so keine Schraube ist, sondern so
Bolzen.
Mit Loctite eingeklebte Bolzen. So, und der ist mir abgerissen.
Und die werden eigentlich, ich unterbreche dich kurz, die werden, glaube ich, eigentlich nicht eingeklebt, sondern die gammeln da einfach fest.
Das kann auch sein, so. Auf jeden Fall war der fest.
Ja.
Also der war einfach sehr, sehr fest. Und dann ist der abgerissen, was jetzt allein noch keine Schraubensünde ist. Aber er war auch so abgerissen, dass es keine Möglichkeit gab, irgendwie vorne nochmal einen Schnitt reinzumachen und den dann versuchen auszudrehen, sondern der war wirklich so fast bündig dann abgerissen. Also gab es nur eine Möglichkeit, man musste es ausbohren. So, und das da aus dem Zylinder auszubohren, ist natürlich eigentlich eine Sache, wo man, ja, im besten Fall baut man sich da irgendwas, dass man da auch wirklich gerade ist und sowas. Ja, ich habe den Weg damals gewählt, mir eine Bohrmaschine zu kaufen im Hornbach. Neben Obi war es. Und mit dem passenden Bohrer. Und dann habe ich da so gerade, wie es ging, habe ich dann da diesen Bolzen ausgebohrt. Und
aus dem Zylinder halt wohlgemerkt.
Aus dem Zylinder, genau. Das ging auch ganz gut. Das war halt nur nicht gerade dann. Und Und weil es nicht gerade war, ist es dann ja auch, ist es dann irgendwo so eine, an manchen Stellen so eine Masse aus Restschraube und Restgewinde. Mhm. Also gab es am Ende auch keine Möglichkeit, als das Loch größer zu bohren, weil es musste alles irgendwie da raus. Und dann habe ich das ausgebohrt, aber das war halt schief. Und dann musste ich aber einen neuen Bolzen einsetzen. Und dafür brauchte ich einen Helikol, den habe ich dann da reingedreht. Das hat auch tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Habe ich dann neues Gewinde reingemacht und dann habe ich dann neuen Bolzen reingedreht. Und das Problem war aber, dass der Bolzen dann schief war. Also diese Schelle, die den Krümmer am Zylinder hält, die Bohrung hat nicht mehr gepasst. Das war jetzt kein 45-Grad-Winkel, aber es war so Richtung 20, 25 Grad. Das war deutlich schief. So. Und dann musste ich, genau, das sah so ein bisschen komisch aus. So, und die Lösung war jetzt irgendwie, lag nicht so nah. Ich bin dann, weil ich wollte es an dem Tag natürlich fertig kriegen, wie es immer so ist, bin dann dazu übergegangen, mir noch einen größeren Bohrer zu besorgen. Und diese Bohrung der Krümmerschelle, die auf den Krümmer draufgeschoben ist, die du da nicht runterbekommst, aber die natürlich lose auf diesem Krümmer rumlullert, das auch nochmal aufzubohren, um 2 Millimeter oder sowas. Und dann war natürlich der Eck, dass diese blöde Schelle die ganze Zeit, die kannst du nicht richtig fixieren, weil dieser riesen Krümmer da dran hängt. Einspannen konnte ich es auch nirgendwo, also musste ich irgendwie versuchen, dieses Ding festzuhalten und da mit so einem 8er-Bohrer dann durchzubohren. Und es war so eine Tagesaktion, die begann mit diesem abgerissenen Stehbolzen. Und am Ende hat es gehalten, also es war dicht, bis ich das Motorrad dann auch veräußert habe. War der Vorbesitzer logischerweise dann. aber das ist das Erste tatsächlich, wo ich dran denke, wenn ich an abgerissene Schrauben denke, weil das auch die erste Erfahrung damit war damals. Und ich während des ganzen Prozesses, also ich habe nie aufgegeben, aber ich habe schon dreimal gedacht, oh scheiße, jetzt ist alles kaputt.
Cool. Aber schlussendlich hat es ja geklappt.
Schlussendlich hat es geklappt, ja.
Ja, aber da sind ein paar entscheidende Stichworte eben gefallen. Für mich die absolute Offenbarung: Gewindeeinsätze. Helicoil, Timesert, wie auch immer sie alle heißen, gibt verschiedene. Das ist für mich, also ich habe ja auch viele Gewinde rundgenudelt, gerade an der Vor auch. Also kurzer Hintergrund: Wenn man den Motor neu aufbaut, muss man den eigentlich nach 1000 Kilometer ausbauen, um die Stehbolzen nachziehen zu können. Ja, die setzen sich und dann muss man den nochmal ausbauen. Das macht natürlich keiner. Aber dann ölen die immer so ein bisschen am Kopf. Und ich habe das halt alles nicht gewusst. Und ich habe halt immer gesehen, dass immer so ein bisschen Öl, und habe halt den Zylinderdeckel, den Ventildeckel immer schärfer angezogen, weil ich dachte, da kommt das Öl raus. Und dann habe ich natürlich alle Ventildeckelschrauben letzten Endes überdreht, in dem weichen Alu. Und habe dann, ach, jetzt scheiße, jetzt musst du damit leben, kannst ja nichts machen. Habe dann irgendwann gelernt, wie man so ein Helicoil einsetzt. Und das war wirklich die Offenbarung, weil das gibt dir eine zweite Chance. Die zweite Chance, deine Sünde zu korrigieren. Das ist wie so ein Savegame im Videospiel. Ja, zurückspulen und nochmal besser machen, so. Und das war wirklich, also so die Schraubersünde als Gelegenheit zu wachsen. Und danach ist es ja auch besser, ja.
Das ist ja.
Das hat mich wirklich, das war für mich eine Offenbarung, zu lernen, wie das geht. Und wo das dann überall geht. Schlussendlich habe ich, glaube ich, an dem Motorrad 15 Gewinde repariert oder so, ja.
Das ist sehr, sehr beruhigend für mich. Gleichzeitig so im Sinne von, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Es ist auch nie zu spät, um trotz einiger Schraubeerfahrung auch sowas zu machen, was mir nämlich letzten Winter passiert ist. Das war nämlich die erste Schraube, die ich abgerissen habe. Also, und ich weiß nicht, ob das typisch ist. Bei mir war es eigentlich eine Routinearbeit. Bei mir war es Ventile einstellen, und bei mir war es dann einfach nur wieder die Ventildeckelhaube, die gut zugängliche beim BMW Boxer, einfach wieder anschrauben. Habe ich schon zigmal gemacht, und das ist auch wieder so dieses Thema Drehmomentschlüssel. Das spielt da eine große Rolle. Und ich werde schon oft auch belächelt, weil ich für sehr, sehr viel, ich versuche nicht für alles einen Drehmomentschlüssel zu benutzen. Mach es halt dann doch sehr oft. Und in dem Fall sollte es sich rächen, dass ich einen Drehmomentschlüssel benutzt habe, weil ich habe ihn mit dem falschen Drehmoment benutzt. Also ich habe dann, ich bin da letztendlich in der Reparaturanleitung, einfach um nochmal sicher zu gehen, wie waren es jetzt nochmal, waren ja nicht so viel. Irgendwas gelesen, Ventildeckel, 20 Newtonmeter eingestellt. Als ich das dann ein paar Tage später dem Kollegen Ralf Schneider erzählt habe, habe ich so dieses pädagogisch wertvolle Handy über dem Kopf zusammenschlagen bekommen. Das ist eine M6 und so und so. Und ja, also letztendlich, ich habe mich gewundert, warum da dieses Knacken nicht kommt. Irgendwann hat geknackt, aber richtig. Und dann ist es halt freigedreht. Ja, okay, jetzt hast du es geschafft.
Scheiße.
Und ich habe es dann geschafft, das so ein bisschen philosophisch zu sehen, weil es war, ich glaube, das war Ende Oktober, Anfang November, also es war jetzt klar, okay, ich fahre jetzt nicht mehr viel, wenn überhaupt damit, ich habe jetzt Zeit. Es ist jetzt nicht wirklich was Wildes passiert und habe dann mich wirklich in diese Tiefen begeben mit, also erstmal war ja das Problem, dass der Rest der Schraube noch drin gesteckt ist im Gewinde. Dann konnte ich aber anhand der anderen Schrauben auch sehen, wie viel, also ich konnte es ziemlich genau ausmessen, wie viel steckt denn noch drin, wie viel Fleisch habe ich denn noch. Und ein N6 ist jetzt nicht so, ja, ist jetzt auch nicht viel Material da, aber ich konnte dann halt rausfinden, wie kriege ich erstmal das Ding da raus. Das Blöde ist, dass diese ganzen Tutorial-Videos, die zeigen dir das ja immer an irgendwelchen M12-Bolzen oder sowas, wo du natürlich sonst wie hinkommst. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit einem Auszieher, den ich vorher auch noch nicht kannte.
Linksausdreher.
Linksausdreher. Hab dann natürlich gleich wieder den nächsten Fehler gemacht, weil, jetzt hast du es gekauft, jetzt schnell ausprobieren. Habe dann auch so einen Ankörner gekauft, den man da ja sinnigerweise verwendet. Und weil die ja nicht ganz plan abgebrochen ist, bin ich natürlich abgerutscht. Also gleich nochmal verschlimmert. Und die Rettung war dann eben, bin ich durch ein Video drauf gekommen, dass man eine Schraube nimmt, eine kurze M6 habe ich dann mir genommen. Mein Nachbar hat zum Glück eine Standbohrmaschine, der hat mir dann ein Loch durchgebohrt, von oben durch diese M6, als Führung quasi. Und dadurch konnte ich dann mit einem, keine Ahnung, Dreier-, Vierer-Bohrer, konnte ich diesen Schraubenrest anbohren, wodurch ich eine perfekte Führung hatte für den Linksausdreher und so hat es dann funktioniert. Das war schon mal eine riesen Erleichterung. Ja, ich versuche es jetzt ein bisschen abzukürzen. Ich bin dann letztendlich auf eine Ensat-Buchse, weil die selbst schneidend ist, bin ich da gekommen und das habe ich dann auch mit meinem Bruder gemacht. Habe dafür dann jetzt nicht den halben Motor zerlegt, sondern habe gedacht, das muss jetzt nicht so viel halten, das passt schon. Habe es dann halt mit einem 90-Grad-Winkel dran gehalten und wir haben es dann, glaube ich, gerade genug gebohrt. Also haben wir es dann so nach ein paar Wochen war das dann revidiert. Und das einzig Blöde war, ich habe dann gemerkt wieder beim Anschrauben, dass ich natürlich auf der anderen Seite und auch da, also dass ich halt noch ein paar mehr Gewinde noch ausgenudelt habe. Es hat dann, also bei einem anderen mussten wir es noch machen mit einer zweiten Ensat-Buchse und bei allen anderen habe ich es scheinbar nicht arg genug überdreht, dass es noch gepasst hat. Also ich habe zusammengefasst, es waren etwas über 100 Euro Lehrgeld, davon war auch ein bisschen. Ja, also es war okay, glaube ich. Ein paar Sachen davon hätte ich im Nachhinein gar nicht gebraucht.
War ein Schnapper, könnten wir sagen.
Ich wollte dann auch nicht sparen. Ich habe halt dann auch so Bohrer gekauft für Alu. Wollte halt auch nicht den erstbesten Metallbohrer nehmen und sowas. Also
Ferdi, du sagst heute viele Sachen, die eigentlich echt gute Prophylaxe für Schraubersünden sind. So Sätze wie, ich wollte auch nicht sparen. So, das eigentlich beginnen Probleme mit sowas.
Ja, ich meine, es bleiben ja genügend Probleme übrig, die ich dann mir auch selbst eingebrockt habe. Aber wie gesagt, ab und zu kommt es eben schon vor, dass ich sage, hey, ich könnte doch das machen, das dauert ja nicht lang. Und dann setzt schon so ein Stopper ein bei mir und dann sage ich, nee, mach's lieber am Wochenende. Mach's lieber dann, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, weil es dauert immer länger. Aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich hier so mit so einer guten Bilanz rauskomme scheinbar.
Ich wollte sagen, du erzählst dir die Angebergeschichten, wie du das alles gerade hingekriegt hast. Und
wir reden uns um Kopf und Kragen.
Ja, das war jetzt, nicht meine Absicht.
Aber kurz zum Thema Drehmomente. Also es scheint so eine allgemeine Entwicklung zu sein, die jeder durchmacht. Zuerst ziehst du alles viel zu fest an, dann lernst du irgendwann, dass zu fest auch nicht gut ist. Und ich war jetzt zuletzt in so einer Phase, wo ich eher zu wenig fest angezogen habe, auch so Teile. Und oh, Drehmomentschlüssel brauche ich nicht, das habe ich im Ellbogen hier, ist geeicht, zwischen 8 und 40 Newtonmeter treffe ich, ja. Und man wird ja auch besser darin, tatsächlich. Aber gerade letztens hatte ich so, das war eigentlich das Einzige, was mir eingefallen ist, als originäre, also die Verdrängten abgesehen, aber was mir wirklich sofort eingefallen ist, so, scheiße, ich war letztens auf der Rennstrecke und musste nach einem Bremssattelbolzen fragen, weil ich meinen verloren hatte. Absolute Höchststrafe. So, ich bin mittlerweile eigentlich wirklich ein sehr penibler Schrauber, ja. Ich markiere auch die festgezogenen Schrauben schön mit einem Farbklecks und schreibe mir die Drehmomente auf die Schrauben schon und so. Also ich mache das echt penibel mittlerweile. Da bin ich tatsächlich mit meiner privaten Mille an der Rennstrecke gefahren, bin da einen Turn gefahren, komm zurück und guck den Bremssattel, oder ich saß neben dem Motorrad und fing ja so dran rum und guck das an und denk so, eigentlich gehört da ein Bolzen hin. So ein zweiter, so an den Bremssattel. Ich so, scheiße, du hast einen Bremssattelbolzen verloren. So, absolute Höchststrafe. Ich kann nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Wahrscheinlich habe ich den einfach irgendwie im Zuhause, im Vorbereiten einfach nicht angezogen, ja. Diese eine Schraube vergessen. Und dann musst du so durchs Fahrerlager dackeln, weil deine eigene Schraubenbox gerade keinen zweiten Bremssattelbolzen hergibt. Und die peinlichste Frage, die du jemals in diesem Kontext stellen wirst, stellen nämlich, hast du zufällig noch so einen Bolzen über? Weil in dem Moment weiß auch jeder, es ist vollkommen klar, was passiert ist. Es gibt keine zwei Szenarien. Der hat die Bremse nicht festgeschraubt. So scheiße.
Das sind auch so Schrauben, die in der Schraubenkiste auffallen, wenn sie drin sind. Da weiß man, muss nochmal gucken.
Ja, aber es gab einen, der hatte dann auch so ein paar Bolzen über tatsächlich. Also ich habe das Motorrad an dem Tag dann auch noch voll in Kies gefeuert. Ich konnte aber dann immer in die Schraube zurückgeben. Die brauche ich nicht mehr. Heieiei. Ja, also man ist auch wenn man dann irgendwann penibel und sich selber für einen gewissenhaften Schrauber hält, nicht davor gefeit, was ganz, ganz Dummes zu machen.
Ja, ich habe das Thema Elektrik noch aufgeschrieben, einfach auch, weil es in dieser großen 50-Punkte-Zählenden als Aufsammlung war. Ich habe so das Gefühl, wenn man da jetzt nicht gerade was macht, also ich bin da wirklich so, ich sag halt, never touch a running system, ich bis auf Batterie an- und abklemmen, mache ich da auch nichts oder halt irgendwie ein Navi Stromversorgung anklemmen. Deswegen ist mir da noch nichts passiert, aber ich glaube, dass die Elektrik oder auch Batterie, dass da auch ganz, ganz viel Potenzial ist, ganz viel falsch zu machen.
Oh ja. Naja, da war ja, auch definitiv. Einiges. Da war einiges doch über die Jahre. Man kann sehr viel frittieren, wenn man nicht irgendwie abklemmt. Und ich habe ja meine Kickstart DRZ, die ja auch keine Blinker hatte und so und kein Licht, alles selber verkabelt. Und ich sag's mal so, nach dem dritten Versuch war es besser als das originale Gewurstel. Aber es hat 3 Versuche dafür gebraucht. Keine schöne Sache. Aber Elektrik ist ja nicht Schrauben. Elektrik versteht ja eh keiner, oder? Also, weiß ich nicht.
Das sind die schlimmsten Fehler, die es am Motorrad geben kann. Fehlersuche, ja. Elektrik, das ist ja die Hölle. Also bei allen Motorrädern, wo es noch keinen OBD-Stecker zum Ranstecken gibt, natürlich. Aber wenn du jetzt so bei so einem soliden 2000er, Mitte 2010er Jahre Motorrad einen Elektrik-Fips irgendwo hast, dann eigentlich kannst du Benzin drüber kippen, Streichholz draufwerfen, das ist vorbei. Dann.
Okay. Ja.
Unterschreibe ich auch. Also, nee.
Ja.
Und jetzt kommen mit Sicherheit Zuschriften, die sagen, ja, gar kein Problem, musste hier durchmessen und da und ja, ich habe auch so einen Multimeter, aber das Durchmessen und Widerstände.
Hat man alles schon mal gehört, aber.
Das ist so Modelleisenbahnbau-Hobby-Art, was zu machen. Das ist irgendwie nicht Schrauberei.
Ja, nein.
Ja.
Jetzt bin ich noch irgendwelchen Leuten auf die Füße getreten, sorry.
Leserzuschriften an.
Ja, da bin ich sowieso gespannt, ob da jetzt alle sowieso die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber das kommen wir eh noch gleich drauf.
Ja, bei der Folge mit Sicherheit. Also weiß ich nicht, mir ist es jetzt auch gerade irgendwie doch nochmal, um zum Eingang zurückzukommen, Bedürfnis zu sagen, also die Geschichten sind lange her. Wir beschäftigen uns,
oder ich. 6 Monate.
Beruflich inzwischen, inzwischen beruflich mit dem Thema und man wird auch besser. Aber wie der Johannes gesagt hat, man muss halt diesen Lernprozess irgendwie wahrscheinlich mal durchlaufen. Es gibt sicherlich Leute, die müssen das nicht, aber es gibt halt Sachen, die muss man schmerzlich erfahren und weiß ich nicht. Wie ich eben gesagt habe, es sind irgendwie auch schöne Erinnerungen, wenn man damals an seine Verzweiflung und an seine Naivität zurückdenkt. Das ist ein schönes Graben in der Vergangenheit gerade.
Ja, also für mich ist das... Ich, ja, Johannes?
Ich habe heute da ein gutes Selbstbewusstsein und traue mich auch an alles dran. Also wenn immer was ist, denke ich, okay, wie kriege ich das hin? Und zu oft genug gelingt es auch, aber es war echt ein langer Weg dahin. So, es war ein verdammt langer Weg dahin. Und es ist einiges schiefgelaufen auf dem Weg dahin. So, zum Glück, was heißt zum Glück? Also du solltest ja auch ein Bewusstsein haben, was ist sicherheitsrelevant, was ist kritisch. So, und dann damit ein gewisses, okay, sagt er, nachdem er gerade die Geschichte mit dem Bremssattelbolzen erzählt hat, aber im Ernst, also wenn man da ein bisschen smart rangeht, kann man ja auch sich in einem gewissen Horizont entwickeln. So. Aber es ist eben nötig gewesen auch. Ja,
ja, ich finde auch, es gehört eben ein bisschen dazu, weil wie gesagt, wer gar nichts macht, ja, der kann auch nichts verkehrt machen, aber das Scheitern gehört eben auch ein bisschen dazu. Und man muss sicherlich nicht alles machen, auch nicht alles machen, was wir jetzt heute erzählt haben. Aber manchmal passiert es halt einfach. Das ist halt so.
Wir erzählen es ja, damit es nicht nochmal passiert.
Ja, und ich meine, wir sind Menschen, das passiert halt. Und ich habe auch noch 2, 3, 4 andere Sachen, die jetzt aber, glaube ich, hier auch eher als Bagatelle zählen. Deswegen erzähle ich es jetzt nicht noch. Aber ich wollte...
Wie sagte der Typ, der in diesem tollen YouTube-Video den Bagger auf die Autobahnauffahrt irgendwie umgeworfen hat, lernt aus unserer Dummheit. Lernt aus unseren Fehlern.
Ja, ich würde... Trotzdem zum Abschluss nochmal fragen, was jetzt, das kann jetzt, was sein, was ihr schon erzählt habt, oder das kann auch was anderes sein. Was ist denn so das Allerärgerlichste, die größte Schraubersünde für euch, die euch passiert ist?
Also am peinlichsten ist mir tatsächlich das mit diesem Bolzen, weil es noch gar nicht lange her ist, weil es ultra krass ist und weil es auch wirklich, also da habe ich mich echt geschämt, weil es auch krass heikel war, so. Also das konnte ich gar nicht glauben, wie das passieren konnte, so. Tatsache. Das andere, das Verjährte, das Alte, das musste so sein, aber da wusste ich es echt besser, so. Und die Nummer mit dem Tubeless, also das hätte ich nicht so knapp planen dürfen, das war einfach völlig töricht. Gott, habe ich mich dafür ausgehabt, ich konnte meine Arme nicht mehr heben, 6 Stunden, 8 Stunden vor dem Rennen, nachts. Das war so dumm.
Scheiße. Ja, bei mir ist es so, ich habe es auch, glaube ich, die Geschichte, an die ich zuerst denke, ist, glaube ich, das Größte, die Geschichte mit um diese TL1000 damals, die ich wirklich malträtiert habe, wo ich viel dran gelernt habe mit dieser Geschichte mit dem Bolzen abreißen, dann schief ausbohren, dann noch die Schelle da irgendwie aufweiten, so das war schon wirklich wild. Und ab so einem gewissen Punkt ist so ein Motorrad dann ja deine Schraubersünde. Also diese TL war de facto meine große Schraubersünde. Da brauche ich gar nicht drum rumreden. Und irgendwann war es fast eine Erleichterung, als diese TL dann nicht mehr da war. Ich traue ihr schon hinterher, aber irgendwie war es so ein, okay, jetzt ist dieser ganze Pfusch, den ich fabriziert habe, mal vom Hof. Jetzt bin ich den los. Und ich habe mich so gereinigt gefühlt ein bisschen, als dieses Motorrad dann weg war.
Und für einen woanders bist du der Vorbesitzer.
Ja. Genau.
Bin gespannt, ob der sich jetzt meldet. Aha, das hast du aber nicht erzählt beim
Verkauf. Ja, das wäre so cool. Gespannt. Ich war beim Verkauf relativ. Man muss ja auch sagen, diese Schraubersünde wurde, ist vielleicht ganz kurz zum Schluss, diese Schraubersünde wurde dann irgendwann von meinem Stiefvater tatsächlich gerade gezogen, so dieser abgeflexte Heckrahmen und sowas, das wurde dann alles nicht in Originalzustand zurückversetzt, aber professionell zusammengebaut, damit es TÜV-fähig war, TÜV bekommen hat, eine Abnahme bekommen hat und dann auch irgendwie cool war. Aber so meine Verbindung, mit wo ich da überall dran war, dieser Bolzen war natürlich bis zum Schluss nicht gerade, meine Verbindung mit was da alles mal getrieben wurde, das ja, es hatte TÜV und eine Abnahme, aber es war meine große Schraubersünde.
Ja, ich glaube, bei mir ist es doch das, was ich gerade eben auch erzählt habe, einfach weil es so, ich meine, es ist ja meistens unnötig, aber das war halt so besonders unnötig und vor allem, es war eine Routineaktion, das war jetzt nichts, wo ich mich an irgendwas gewagt hätte und dann nicht weitergekommen wäre, sondern einfach nur aus Zeitdruck irgendwie falschen Wert beim Drehmomentschlüssel eingestellt und dann einfach 6 Wochen. Ich meine, sowas nervt ja auch. Selbst wenn es nebenan in der Garage steht, sowas nervt, wenn da so ein Motorrad mit so einem offenen Ventildeckel oder mit so einem offenen Motor da rumsteht und du dann irgendein Geschirrtuch da drüber legst, damit es nicht zu viel Staub dann da drin landet. Also, und dieser Umfaller, ja, der war jetzt nicht so wild, was den Schaden angeht, aber das war auch einfach, das hat mir so wehgetan einfach in dem Moment. Ja. ganz schlecht geschlafen
vielleicht
dann.
Vielleicht als wenn man sich unsicher ist, vielleicht einfach ein Übungsobjekt hinstellen. So, das ist, glaube ich, das ist vielleicht nicht der schlechteste Tipp. Einfach so als so eine Totalgurke, um einfach wenn die Chirurgen so anfangen zu lernen, dass sie an irgendwelchen Schweinehälften operieren oder so. Sowas, wenn man in seiner Schrauberkarriere ganz vorne steht, sich so eine Schweinehälfte hinlegen und dann dran rumschnippeln.
Ja, und so ein offener Motorpferdi, ja klar, der kann nerven, wenn man den braucht, aber es kann ja auch so ein Angeberobjekt sein, so, ja, guck mal, ich mach das alles selber.
Ja, so habe ich es jetzt nicht wahrgenommen, aber wie gesagt, es war echt, ich habe es wirklich im Verhältnis gesehen. Es gibt viel, viel schlimmere Sorgen als jetzt hier sowas, was man wirklich lösen kann, was einfach nur ein bisschen Zeit und Hingabe fordert. Und im schlimmsten Fall musst du halt das Ding auf dem Hänger laden und irgendwem auf dem Hof karren, der es dir dann für viel Geld macht. Aber da daher jetzt die Frage ins Plenum. Was waren eure schlimmsten Schraubersünden, wenn ihr sie denn beichten wollt? Schreibt sie uns gerne auch anonym als Kommentar unter die Folge oder an podcast@motorradonline.de. Und wenn da genügend zusammenkommt, dann habe ich auch echt Lust, die mal in der nächsten Folge vorzulesen.
Das wäre schön. Wir haben ja jetzt schön vorgelegt, ja, oder?
Genau. Wie nennen wir die Folge eigentlich dann? Gabelöl saufen und Schrauben abreißen oder sowas?
Ich hätte einfach ich hätte einfach Schraubersünden drüber geschrieben. Ich glaube, damit ist schon viel gesagt, oder?
Wahrscheinlich.
Aber wie gesagt, das war nicht abgesprochen. Also ich habe ja euch gesagt,
macht nichts verkehrt.
Ihr sollt euch gar nicht drauf vorbereiten, groß, aber dass da jetzt doch so viel kommt. Schön.
Das ist eine kritische Auseinandersetzung.
Schade, dass wir nur so wenig Zeit haben, Ferdi.
Ja, wenn gewünscht, dann machen wir nochmal eine Fortsetzung vielleicht. Vielleicht, Johannes, dir fallen bestimmt noch ein paar mehr Sachen ein, oder?
Ja, danach werden wir dann abgemahnt vom.
Wir haben jetzt ja nur an der Oberfläche gekratzt.
Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr hier?
Okay, dann danke euch für eure Zeit und danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und bis zur nächsten Folge.
Danke. Servus.
Auch. Ciao.